Ja, herzlich willkommen. Haben uns mega gefreut, herzukommen aus der Schweiz. Waren schon ein paar Mal jetzt hier mit Detlef, mit Felix, mit Goni. Und das war wirklich mega, mega ermutigend und speziell auch zu sehen, was ihr da, wie euer Herz brennt, was hier am Gehen ist. Mega toll. Wir haben ja ein Wochenende vor uns, das aber auch herausfordern wird. Und wer wird das ganze Wochenende dabei sein? Ja? Dich werde ich noch überzeugen. Ja?
Das ist vielleicht ein bisschen affig, aber stell dir mal vor, die Klammer vor das Whiteboard und klatsch einmal richtig laut in die Hände.
Mach ich doch gern für dich. Ah ja. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Pascal. Ich habe den meisten eigentlich schon persönlich Hallo gesagt. Und ich möchte ein bisschen was erzählen aus meinem Leben. So was habe ich erlebt, weil ich bin eigentlich gar nicht christlich aufgewachsen. So schweizerisch, klassisch, Landeskirche. Aber für mich hatte Gott eigentlich keine Bedeutung, weil es wurde mir auch nicht vorgelebt. Also wenn wir in die Kirche gingen, dann war das an Weihnachten, weil man das so tut. Und da gab es ja die Weihnachtsgeschichte. Und die war ja jedes Jahr dasselbe. Die hat sich nicht verändert. Und ich wusste mit der Zeit, okay, jetzt geschieht das und dann geht es noch 5 Minuten und dann nach Hause und Geschenke. So lief das ab, oder? Aber es war nur Tradition, nicht mehr. Und so ging es im Leben weiter. Und irgendeinmal in der Schweiz ist es so, da kommt es an einen Punkt in der Landeskirche, da möchten sie schon, dass du entscheidest, was bedeutet Glaube für dich. Wir nennen das so die Konfirmation. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und für mich war da klar, nein, weil all meine Kollegen, die das machten, die machten das nur wieder wegen den Geschenken. Und das war für mich irgendwo, es war heuchlerisch, es war nicht echt. Also wusste ich, nee, das kann es nicht sein. Und ich entschied mich dagegen. Und dann blieb ich noch ein paar Jahre in der Kirche drin und mit 18 habe ich einen Brief genommen und gedacht, ja, den zahle ich nicht jedes Jahr wieder mehr Steuern. Musste den Austritt geben und das Schreiben gemacht und eingeschickt und dann war das für mich erledigt. Und so ging ich in die Welt. Und eigentlich war ich jemand, der in der Welt, ich wurde so von den Eltern erzogen, so self-made. Unseren Eltern, also meinen Eltern war es sehr wichtig, ich habe 2 Geschwister, dass wir sehr selbstständig sind im Leben, dass wir Sachen selbst hinkriegen, dass wir lernen, auch mit Widerständen umzugehen. Und das war auch der Grund, warum ich eigentlich, als ich dann loszog, eigentlich auch noch sehr erfolgreich war. Also das meiste glückte mir, es war schön. Aber obwohl das meiste mir glückte, war da so eine Leere in mir drin. Und egal, was ich tat, diese Leere füllte sich nicht. Ich fing an, mehr in den Ausgang zu gehen, Party machen, aber es blieb. Irgendwann erwachst du am Sonntagmorgen, die Freunde sind nicht mehr da, du bist alleine zu Hause, vielleicht bist du verkatert oder sonst irgendetwas. Und es ist wieder die Einsamkeit in deinem Herzen. Und ich habe verschiedene Sachen gesucht. So, wo kannst du dich reingeben? Wo findest du diese Freude, die auch lang währt, die dir mehr gibt, wo auch deinem Leben einen Sinn macht? Aber ich fand es nicht. Und ich fand das irgendwo auch extrem krass. Alles, was mir die Welt sagte, was sie zu bieten hat und was eigentlich dir Freude schenken sollte, hat mir eigentlich nicht diese langfristige Freude gegeben. Und ich dachte, es kann doch etwas nicht sein. Ich war schon früh zu Hause ausgezogen mit 19. Ich hatte einen guten Beruf, gute Ausbildung, hatte Freunde. Eigentlich sollte alles gut sein, aber trotzdem war da diese Leere. Und dann passierte für mich im Leben die größte Veränderung, weil ich fing an, so wirklich zu suchen nach einem Sinn. Und in diesem Zustand habe ich meine Frau kennengelernt. Mega schön. Und meine Frau, die wollte eigentlich gar nicht so viel von mir wissen, weil sie war Christ. Und sie erzählte immer von diesem Jesus. Und irgendwo hat es mich angezogen, irgendwo über Gott zu sprechen, über was Tiefes zu sprechen, das kannte ich gar nicht. Aber Jesus, nein. Das war mir zu viel. Und meistens da endete unser Gespräch, oder? Über Gott konnte ich ganz tief sprechen, aber wenn sie dann kam und sagte, ja, weißt du, Jesus ist die Wahrheit, der Weg, er ist das Leben. Du wirst verloren gehen, wenn du nicht an Jesus glaubst, da war für mich, das ist schon ein bisschen krass jetzt.
Lass uns wieder über Gott sprechen. Warum sagst du Jesus? Sprich doch einfach von Gott, das geht auch.
Ich wollte nicht mehr. Aber ich merkte, da ist mehr bei ihr, da ist mehr. Also ging ich mal mit ihr mit in der Kirche, in einen freikirchlichen Gottesdienst. Und als ich da saß, sah ich so die Leute um mich herum. Und da wurde mir etwas bewusst. Irgendwie, all die Leute haben etwas, was ich nicht habe. Die haben dieses Mehr. Aber es brauchte immer noch mehr Zeit in meinem Herzen. Weil da war so viel Stolz. Und ich hätte auf keinen Fall zugeben können, so ein Problem in unserer Familie, dass ich Hilfe brauche. Weil wir sind ja self-made. Wir können ja alles selber schaffen. Das war so wirklich die Kultur in unserer Familie drin. Also wusste Jesus, er muss an meinem Stolz arbeiten. Sonst wird sich nichts verändern. Und in dieser Beziehung mit Michelle, also wir waren da in einer Freundschaft drin, da wirklich, Jesus hat es geschafft, meinen Stolz zu brechen. Weil die Frau zu gewinnen, als Ehefrau, das war eine Knacknuss. Und ich merkte, ich schaffe das nicht selbst. Und das war so ein Moment von der Verzweiflung. Wir haben uns da geeinigt, dass wir uns eine Zeit lang nicht sehen, weil wir merkten, dass das führt zu nichts Gutes, ist zu einer Spannung, aber keine Beziehung. Also entschieden wir uns beidseitig, okay, jetzt wir gehen mal eine Zeit ohne einander durchs Leben. Und das war genau der Moment, wo ich merkte, jetzt bricht etwas. Und das Herz ging auf für Jesus. Und da kam Glauben. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich sagen konnte und auch aus Glauben, ja, Jesus, er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist der Weg. Das ging vorher nicht. Aber da kam das. Aber obwohl das kam und ich wirklich diese Demut plötzlich im Herzen drin hatte, eigentlich hat sich in dem Moment in meinem Leben noch nichts verändert. Alles ging genau gleich weiter. Als wir uns wieder das nächste Mal sahen, wollte ich das zuerst Michelle gar nicht erzählen. Wieder stolz. Und irgendeinmal hat sie es rausgefunden, dass ich ja plötzlich an Jesus glaube. Für sie war das mega Freude. Aber eigentlich war alles gleich. Was anders war, ich fing an, die Bibel wirklich nach hinten vorne zu lesen, zu studieren. Das hat mich ins Wort gezogen. Aber eigentlich, mein Leben sah genau gleich aus. Vielleicht war ein Unterschied, was ich am Sonntag machte. Aber mehr nicht. Und so ging es weiter. Und erst ein paar Jahre später, da war ich in einer Gebetszeit und da hatte ich das Berufungserlebnis von Jesus. So wie wenn du von Paulus liest, der von Jesus gerufen wird, sag, folg mir nach. Und das war der Moment, der eigentlich da fing sich mein Leben an zu verändern. Und spannend ist auch, wenn ich Jahre später mit Leuten, die mich da gekannt haben, jetzt heute mit denen sprechen, sagen die, da warst du doch mal im Ausland und als du zurückkamst, war was anders. Die haben das bemerkt. Und ich glaube, das ist so was Wichtiges. Da fing eigentlich diese Reise mit Jesus an. Und er sagte mir da, in 3 Jahren werde ich dich in deine Berufung führen. Und das Spannende ist, 3 Jahre später fingen wir in Luzern an, im Jüngerschaftsauftrag unterwegs zu sein. Genau 3 Jahre später. Und in diesen 3 Jahren, bis zu diesem Zeitpunkt, da hat sich ja was bei mir verändert. Und das wurde von den Christen wahrgenommen. Und plötzlich kamen Angebote für Dienste rein. Ja, du kannst da was leiten und da wäre was möglich. Und es gab so viele Möglichkeiten. Aber ich wusste immer, nein, das ist nicht das, was Jesus... Er hat was anderes vor. Ich soll mich nicht da reingeben. Und effektiv, 3 Jahre später, führte uns Luzern in diesen Jüngerschaftsauftrag. Und das ist jetzt 4 Jahre her. In diesen 4 Jahren, wir haben so viel Schönes, so viel Ups und Downs erlebt. Aber es ist gewaltig, zu sehen, wie Jesus wirkt, was er alles tut, was alles möglich ist, durch ein Leben. Und das gilt für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt, für jeden Einzelnen. Als ich vor 4 Jahren angefangen habe, in Luzern auf die Straße zu gehen, das war so das Erste. Ich war schon ein paar Jahre Christ und ich habe mal gedacht, komm, jetzt lass dich herausfordern, geh mal an so eine Straßenevangelisation, da war ein großes Zelt aufgestellt mit Büchern. Ich kam da an Das war schon, das ist mehr als 4 Jahre her. Und da dachte ich mir, okay, jetzt evangelisierst du mal. Gehört doch zum Leben eines guten Christen. Und ich stand da und ich war so überfordert. Ich wusste nicht, wie ich mit jemandem ins Gespräch kommen soll. Ich hatte keine Ahnung. Und alle anderen an diesem Stand, irgendwie, die waren weiter. Aber die haben das nicht kapiert, dass ich Hilfe brauche. Und ich war natürlich zu stolz, das zu sagen. Also stand ich den ganzen Tag, mehrere Stunden an diesem Büchertisch und ich habe gehofft, dass irgendjemand kommen würde und mit mir spricht. Und da kam tatsächlich eine Person. Aber das war sowas von kein Zeugnis. Das war einfach nur ein bisschen reden über die Bibel und das war's. Ich wurde keine Ahnung, wie ich das Evangelium erklären sollte, keine Ahnung, wie ich über die Bibel mit der Person sprechen konnte. Einfach, es war ein Gespräch, wie du es im Bus haben kannst. Und am Ende dieser Evangelisation, als wir ein bisschen miteinander ausgetauscht haben, kam ich und sagte, weißt du, ich hatte ein Gespräch mit jemandem und ich konnte der Person eine Bibel geben. Und alle Christen, die sind ja immer so, also das ist ja was Schönes, Christen sind mega positiv und ermutigend. Alle, Pascal, ist ja mega! Aber in meinem Herz wusste ich eigentlich, nein. Nein, das ist nicht das. Da ist so viel mehr, wenn du die Apostelgeschichte liest, da ist so viel mehr bereit. Wenn wir lernen, Jesus nachzufolgen, wenn wir lernen, was es bedeutet, als Jünger unterwegs zu sein, dann wissen wir, dass das kurz Stehen am Büchertisch, mit jemandem ein bisschen Smalltalk zu haben, das ist basic. Für das bist du kein Jünger. Jesus hat dich zu so viel mehr berufen. Aber es ist ein Weg dahin. Und eben von 4 Jahren ließ ich mich herausfordern und ging mit einer kleinen Gruppe einfach regelmäßig in Luzern auf die Straße und wir sagten, okay, wenn es wirklich stimmt, was in Lukas 10 steht, dass die Ernte reif ist und dass sie groß ist und dass es zu wenige Erntearbeiter hat, dann sind wir doch als erstes in der Pflicht, als Erntearbeiter tätig zu werden. Und da ging ich mal auf die Straße und versuchte, mit Leuten in Kontakt zu kommen und das für mich, das war die totale Überforderung. Sag immer wieder, ich war da mit einem Mann unterwegs, der war noch ein bisschen jünger als ich und wir beide, wir gingen immer zu zweit los, wir waren wie verlorene Hühner. Wir kamen rumgackern. Und haben irgendwie versucht, einen Kontakt zu kriegen, aber das war wirklich völlig überfordert, total witzig. Und die ersten paar Mal kam ich zurück und war keine gute, keine starke Begegnung und dann dachte ich mir einfach, weißt du, ich glaube, die Leute heute einfach nicht offen. Ich denke, die Ernte ist das Problem, weil wir waren ja da. Aber als wir zusammen wieder kamen nach dieser Zeit auf der Straße, da kamen die anderen Gruppen zurück und die waren voller Freude, so wie in Lukas 10. Heißt es doch, als die Jünger zurückkamen, waren sie voller Freude und wow, Jesus, hast du gesehen, was wir gemacht haben? Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, wuhu, oder? So. Und die waren auch voller Freude. Das war noch viel schlimmer für mich, weil da wusste ich, es war nicht die Ernte. Ich war es. Und Jesus nimmt mich auf eine Charakterschule mit, auf einen Weg, wo ich plötzlich eingestehen muss für mich selber, okay, ich kann es nicht selber. Ich muss lernen. Ich muss es anfangen zu tun. Und ich war wirklich bei 0,0. Und ich ging Woche für Woche weiter. Und ich glaube, ich hatte etwa 3 oder 4 Monate hat es gedauert, bis ich meine erste Heilung auf der Straße erlebt habe. Das waren viele Downs. Aber irgendwie wusste ich, ich gebe nicht auf, ich möchte es sehen. Und als es das erste Mal geschah, das war wirklich gewaltig. Also für mich. Das war jemand von Südamerika, der hatte Schmerzen im Fuß. Und ich habe mich da schon angewohnt, habe mir gesagt, okay, ich bete nur kurz. Ich frage nach 1 bis 10, kennt ihr sicher alle. Und ich bete mehrmals, 1 bis 10. Weißt du, hast du Schmerzen, 1 bis 10? Okay, 2, beten wir. Mal schauen, dass es ein bisschen Glauben fördert. Und ich habe mir angewohnt, mehrmals zu beten. Okay, bete kurz, frage, bete ein zweites Mal. Da ging ich runter, legte meine Hand auf seinen Fuß, betete, kam hoch Und eigentlich war ich schon im Modus, komm, lass mich nochmal beten. War für mich innerlich, einfach so, dass du mein Glaubenslevel kennst, oder? Für mich innerlich war klar, ja, na, das brauchst schon 2-3 Mal, Minimum. Aber als ich hochkam, war sein Gesicht so anders, so völlig begeistert, so. Und ich schaute ihn an und ich habe. Und er fragte mich, was hast du gemacht? Und ich, was ist geschehen? Und das war so gewaltig, da war wirklich der Schmerz war komplett weg, der hat das noch nie erlebt. Ich habe den auch nachher nie mehr gesehen, weil ich war so begeistert. Das ist wie wenn ein Hund eine Katze kriegt. Kennst du das? Oder? Ein Hund sieht eine Katze, der springt nach und der weiß, er wird die Katze niemals kriegen. Keine Chance. Aber wenn der die Katze kriegt, das ist ein Problem. Oder? Der weiß nicht, was er damit machen soll. Oder so. Oh. Ja? Ist, oh, das merke ich. Danke. Jetzt ist es besser. He? Ich glaube, wenn ich es so mache, ist es noch besser. Aber es ist wie wenn. Und so war der Moment. Da ist das geschehen. Und wir voller Freude. Ja, super, ich wünsche dir einen schönen Abend. Und gingen weg. Kein Evangelium, nix. Das Ding war gegessen. Aber so ist das, man lernt. Ein paar Monate später war es für mich klar, da gehört das Evangelium dazu. Da war das nur der Anfang. Und dann kommt noch was dazu. Und so lernt man und wächst hinein. Und es ging immer weiter. Am Anfang wollten wir Heilungen sehen und dann geschahen Heilungen auf der Straße. Dann wollte ich sehen, wie Leute zum Glauben kommen. Und dann konnten wir Leute von der Straße taufen. War nicht immer der beste Zeitpunkt. Manchmal auch zu früh, weil wir so euphorisch waren. Und sagt, ja, wow, okay, du glaubst, dich taufen wir jetzt, da ins Wasser. Mein Spruch war immer, wenn du jemanden taufen willst, du musst einfach, du brauchst 2 Personen, also eigentlich 3, der Täufling und einen links und rechts, der ihn festhält und funktioniert, oder? Aber ohne Glauben klappt das nicht, ist klar. Aber es war ein Weg dahinter. Und ich habe gemerkt, eigentlich, wir können extrem viel auf diesem Weg prägen. Wenn du glaubst, dass der Wille von Gott Heilung ist, und du gehst mit dieser Überzeugung, Herzensüberzeugung, auf die Straße, du wirst Heilung sehen. Das ist ganz klar. Wenn nicht heute, dann morgen. In einem Monat. Aber bleib dran, du wirst es sehen. Wenn du glaubst, dass Menschen zum Glauben kommen werden und du wirst Jünger machen, du wirst sehen, wie Menschen zum Glauben kommen. Es ist so. Du setzt dein Glaubenslevel fest in deinem Leben und da gehst du weiter. Das ist der Sinn. Wichtig ist, dran zu bleiben. Und zu sehen, es ist ein Weg. Und wenn ich heute zurückschaue, über vieles kann ich lachen und vielleicht auch lustig erzählen dahinter. Aber in dem Moment war es nicht lustig. In dem Moment, es hat sich nicht gut angefühlt. Aber es war schön, Geschwister um mich herum zu haben, die mich motiviert haben. Und gesagt, Pascal, geh weiter. Es kommt gut. Schau mal, bei uns klappt's. Ja, danke. Aber das ist was Wichtiges. Was sehr Motivierendes. Und ich habe gesehen in Luzern, einfach das Dranbleiben, plötzlich wechselt was. Und Gott hat uns Schritt für Schritt immer ein bisschen weitergeführt. Am Anfang hat er uns einfach mal in den Auftrag eingeführt. Er hat gesagt, Pascal, jetzt ist es Zeit, was du liest, auch in der Tat umzusetzen. Und ich musste auf die Straße, zu mich selbst überwinden. Und als wir sahen, was es bei Leuten auswirkt, merkten wir, okay, es muss irgendwie noch tiefer gehen. Weil plötzlich hast du Leute, aber was machst du jetzt mit denen? Und so die ersten Personen, die wir zum Glauben geführt haben, weißt du, was wir mit denen gemacht haben? Wir haben die getauft, die kamen aus dem Wasser raus, kurz ein Tuch drüber, zieh dich um, jetzt gehen wir auf die Straße, ich kickstarte dich direkt. Brauchst du gar keine Zeit, war super. Eine Taufe, ich weiß noch, am Abend, wir haben den getauft, Der kam aus dem Wasser raus, kurz noch miteinander gebetet, Bibelvers ausgetauscht, er hat sich umgezogen, gingen wir ins Auto, ab in die Stadt. Da war so eine Herbstmesse, wirklich absolutes High-End-Level. Und da gingen wir mit den Leuten suchen, die irgendwo Schmerzen haben, einfach mit dem Ziel, wir müssen den sofort kickstarten. Und ja, ich würde es heute anders tun. Der hat sogar am ersten Tag Heilung erlebt auf der Straße, ist mega schön. Aber diesen extremen Fokus direkt in den Auftrag, das hat bei ihm auch mega viel Druck ausgelöst. Und das sahen wir. Das Learning by Doing, wie das mit Jesus funktioniert. Da denke ich, okay, wir müssen irgendwo, irgendetwas fehlt. Jüngerschaft ist offenbar mehr, als einfach für Leute zu beten. Jüngerschaft ist offenbar mehr, als einfach jemanden zu taufen. Ja, was ist es denn? Und das war die Reise, die wir die letzten paar Jahre einfach mega intensiv unterwegs waren. Was? Wie soll Jüngerschaft aussehen? Und heute ist ein Riesenunterschied. Da sehe ich wirklich, wie Menschen, die zum Glauben gekommen sind, in eine Mündigkeit reinkommen, dass sie selbst wieder Jünger haben. Dieser Mann, den wir dazu mal direkt auf die Straße mitgenommen haben, da war Gott so barmherzig, dass der dran blieb. Wir sind bis heute sehr gute Freunde. Und ich darf ihn mentoren. Und der ist eigentlich, in den nächsten paar Wochen wird er seinen ersten Jünger taufen. Und das ist eine Frucht, die hat er von Anfang an investiert. Das ist nicht irgendwo hier, hast du jemand. Und das finde ich stark. Das ist eine gute Frucht. Gute Frucht ist, wenn die Frucht fähig ist, wieder Frucht hervorzubringen. Das ist gute Frucht. Und das macht mega Freude, wenn du das siehst. Aber es ist viel Investment. Viel Investment. Wir haben in den letzten Jahren vieles durchgemacht. Und manchmal, wenn man jemanden sieht oder was um ihn herum geschieht, dann sieht man nur den Moment, den Zustand. Wow, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte das oft mal, ich sah jemanden und der hat mich beeindruckt. Ich dachte, wow, so möchte ich auch. Aber wir sehen nur den Moment, aber nicht den Weg, den der gegangen ist. All die Stunden, die der geweint hat, die der zu Gott geschrien hat, gesagt, hey, das kann nicht sein. Das sehen wir nicht. Und dann kommt die Hoffnung, dass es doch einfach gehen könnte. Dass es Ring ist. Das habe ich alles auch durchgemacht. Da kommt das Thema Heiliger Geist. Und dann kommt plötzlich so, ja, der Jüngerschaft ist mega einfach. Wenn der Heilige Geist da ist, dann musst du nichts mehr tun. Die werden überführt, frei, werden gelernt von sich aus in der Bibel, die wachsen und die bringen Frucht. Du kannst nur noch zuschauen und applaudieren und sagen, wow, das ist ja gewaltig. Ich habe es nie gesehen. Ich möchte es nicht abstreiten, dass es nicht möglich ist. Aber all das Denken, das hatten wir alles. Es muss doch einfach gehen und dann kam irgendwann ein Zeugnis von irgendwoher und schau mal, da ging alles von alleine und dann hast du plötzlich diesen Anspruch. Aber wir müssen verstehen, Jüngerschaft, das ist Arbeit, das ist Herzblut, das schmerzt. Paulus hat selbst geschrieben, dass er Tag und Nacht unter Tränen seine Jünger ermahnt hat. Der hat geweint, weil es ihm so wehgetan hat. Hätte mir Jesus das vor vier Jahren gesagt, ich hätte es mir besser überlegt. Nein, es gibt keinen Weg zurück. Aber verstehst du, was ich sagen möchte? Es waren viele harte Momente. Ich hatte manchmal Tränen in den Augen. Ich wurde viel verletzt. Einen Jünger lässt du nah an dein Herz. Du gibst alles rein. Alles. Aber es ist es wert. Es ist es wert, wenn du siehst, wenn er selber wieder anfängt zu laufen. Das ist kraftvoll. Und wenn das anfängt zu geschehen, wenn du merkst, dass du Jünger hervorbringst, die wieder mündig werden, weil du eben gut in die Jüngerschaft investiert hast, dann wird dir das mega freisetzen. Und es wird eine riesen Dynamik entstehen. Das ist auch etwas, das wir dieses Wochenende zusammen anschauen möchten. Wie sieht das aus? Und es ist wichtig, das Wochenende, es ist ein Jünger-Macher-Training. Es ist nicht einfach ein Jüngerschaftstraining, weil das einfach, Jüngerschaftstraining ist für mich immer so, ja, ich sitze mal rein und ich höre mal zu und denke, ah, das wäre jetzt noch spannend für mich. Das wäre jetzt noch toll. Na ja, das kitzelt in meinen Ohren. Das hat mir jetzt aber gut getan. Sondern Jünger-Macher-Training bedeutet, eigentlich all das, was du heute, morgen und übermorgen lernst, hat nur Kraft, wenn du es weitergibst. Es geht nicht um dich, sondern bereits um die nächste Generation. Dann hat es Kraft. Wir müssen lernen, von uns wegzukommen. Das ist ein Prozess. Wenn wir die Bibel lesen, dann, das war für mich ja die große Herausforderung, dass Jesus der Weg ist. Ja, es gibt doch viele. Klassisch weltliche Meinung. Also das ist schon mega radikal, wenn jemand sagen kann, es gibt einen Weg, weil alle anderen Wege führen ins Verderben. Das ist krass, oder? Also ist uns mal zu einem, ist uns klar, wenn wir vom Weg sprechen, auf dem wir alle hoffentlich unterwegs sind, wissen wir, wer ist der Weg? Jesus. Was bedeutet das für uns persönlich? Wenn wir auf diesem Weg unterwegs sind, dann passieren zwei Sachen in deinem Leben. Das erste ist eine Veränderung von deinem Wesen. Zu werden wie Jesus. Und ich mache da mal einen Kasten. Wenn du, habe ich schon so oft gehört, ist immer wieder, wo ist dein Glaubenslevel? Meine Erwartung ist, zu werden wie Jesus. Meistens höre ich, werden ähnlich wie Jesus. Und ich möchte euch herausfordern, setzt euren Glaubenslevel hoch an. Sagt, nein, meine Erwartung ist, wenn ich auf diesem Weg unterwegs bin, dann ist für mich klar, ich möchte werden wie Jesus. Nicht ähnlich, sondern wie er. Sein Wesen, sein Charakter. Und das ist eine Charakterschule. Und gerade jeder, der selber Kinder hat, weiß, die beste Charakterschule im Leben ist, Kinder zu haben, oder? Du hast ein super Leben, wenn du alleine bist. Das ist mega. Da kannst du alles machen. Alles. Dann heiratest du. Das ist die erste Charakterschule. Sie ist mega wertvoll. Es ist so ein Segen. Aber es ist auch nicht immer einfach, wenn du selbst reflektiert wirst. Wenn du dein Spiegelbild siehst und merkst, ja, so hübsch ist es doch nicht immer. Da gibt es Momente, muss was geschehen. Da gibt es aber noch eine Stufe mehr. Das sind die Kinder. Wenn du Kinder hast, ich glaube, das ist die absolute Charakterschule. Da wirst du in Geduld getrimmt. In der Liebe getrimmt. In der Freude getrimmt. Es ist doch eine Freude, Kinder zu haben. So, wow. Und im nächsten Moment, ah. Und ich glaube, bei Jüngern ist dasselbe. Jünger sind wie geistliche Kinder. Und wenn du einen Jünger hast, das ist die absolute Charakterschule. Die werden dir den Spiegel vorhalten. Die werden dir helfen, zu werden wie Jesus. Genauso wie eigene Kinder. Das ist mega schön. Eigentlich. Jahre später. Mit der nötigen Distanz. Und das Zweite ist, wenn wir auf dem Weg von Jesus unterwegs sind, dann machen wir auch das, was Jesus getan hat. Dasselbe. Das ist ja gar nicht anders möglich. Und du kannst es ja eigentlich an einer Hand zusammenfassen. Was Jesus gesagt hat, was wir tun sollen und uns auch vorgelebt hat. Eine Hand. Das Wichtige ist eigentlich der Arm zur Hand. Weil hier hängen alle Finger zusammen. Das Zentrale, was Jesus seinen Jüngern vorgelebt hat, war die Beziehung zum Vater. Das ist der Arm. Das ist das Zentralste. Auf seinem Weg unterwegs zu sein, heißt, mit ihm verbunden zu sein, ihn zu kennen, mit ihm zu sprechen, ihn zu hören, was er sagt, umzusetzen, in allen Bereichen in deinem Leben. Da ging Jesus aber noch weiter. Und was sagte seinen Jünger? Er sagte, sie sollen gehen. Erste Disziplin. Zu gehen. Dann sage ich, also nicht so schwer. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit, zur Schule, zur Küche. Da habe ich total im Griff. Zu wem sollen wir gehen? Wer weiß das? Welche Menschen? Genau. Alle Nationen. Ich nenne es gern die Unerreichten. Das macht noch ein bisschen einen Unterschied. Weil Christen gehen gern zu Christen. Und dann evangelisieren sie mit Christen. Das ist mega schön. Die kann ich dir mal von Jesus erzählen. Ah, wirklich, Jesus, erzähl mir mal, das klingt spannend. Was hast du denn heute gelesen? Oh, wow, du hast das gelesen. Oh, wow, ich habe da auch was gesehen und so. Da gehst du nach Hause und denkst, wow, heute konnte ich mega Zeugnis geben. Ja, toll, du hast Zeugnis gegeben. Die Gemeinschaft ist wichtig. Aber wir sprechen von den Disziplinen von Jesus. Auf seinen Weg unterwegs zu sein. Das ist ein Jüngerschaftsauftrag. Er hat gesagt, wir sollen gehen zu den Unerreichten. Er hat gesagt, wir sollen predigen. Das Evangelium. Das Reich Gottes. Wir sollen in den Kraftwirkungen des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Was ist das? Heilen, freisetzen, Toten auferwecken. Wer von euch hat schon einen Toten auferweckt? Wer hat es schon mal versucht? Hammer. Siehst du? Das ist eine gute Einstellung. Dieser Punkt, den kann man sich im Glauben vornehmen. Vielleicht hast du nie im Leben eine Situation, aber du kannst es dir im Glauben vornehmen, wenn du in einen Moment kommst, dass du es tust. Aber heilen und freisetzen, eigentlich kannst du das täglich antreffen. Du musst nur deine Augen öffnen. Was ist denn die vierte Disziplin? Taufen. Und die fünfte? Taufen. Und die fünfte, genau, Jünger machen. Sie alles lehren zu halten. Ja, was ist das? Alles, was Jesus geboten hat. Und dann bist du in der Jüngerschaft mit jemandem drin. Und wenn du all diese fünf Sachen umsetzt, wirst du sehen, du wirst am Ende einen Jünger an der Hand haben. Das ist ein Aufbautraining von Jesus. Du fängst an, in der Beziehung mit Jesus zu leben, weil alles aus der Beziehung heraus geschieht. Ihr könnt nichts tun. Oder? Darum geht es. Du fängst an zu gehen, nicht zu den Christen, sondern zu den Unerreichten. Du predigst das Evangelium, du heilst, du setzt frei, du wächst Tote auf, du taufst. Du hast einen Jünger. Fünf Disziplinen. Merk dir die. Wir werden darauf noch ein bisschen aufbauen. Und genau da scheidet es sich an so vielen Orten, weil Jesus hat selbst gesagt, der Weg ist schmal. Das ist immer noch ein Thema Weg. Der Weg ist schmal. Er hat immer wieder davor gewarnt. Und ich glaube, wir dürfen uns das zum Herzen nehmen. Jesus nachzufolgen, das ist kompromisslos. Ja, genau. Es ist ein Lernen, wir sind Jünger. Lernende, oder? Es ist schon wichtig, dass wir das im Herzen drin haben. Wir dürfen Fehler machen. Schön. Gott freut sich, wenn wir tun. Aber gleichzeitig zu wissen, dass Jesus gesagt hat, der Weg ist schmal. Und du kannst dein Leben in so viele Sachen investieren, die nichts mit dem Reich Gottes zu tun haben. Und eigentlich bist du genau aus einem Grund hier, in dieser Welt. Weil für mich war immer die Frage, ja, aber eigentlich, wenn du wirklich an Jesus glaubst, er könnte ja zu sich holen.
Das Rennen ist gelaufen. Du hast es vollendet. Der Hammer. Aber irgendwie lässt er dich in diese Welt. Und es geht nicht darum, dass du irgendwo einfach aushältst, dir einen kleinen Bunker baust im Keller. Wir Schweizer haben das. Fast jeder Haushalt hat einen Bunker. Musst du haben. Das kennt ihr nicht? Schweizer Haushalt. Jeder Schweizer Haushalt hat einen Bunker. Das ist wirklich genial. Und wenn du denkst, okay, jetzt geht es ums Aushalten, dann gehst du in den Bunker, machst die Tür zu und hoffst, dass die nächsten 30 Jahre irgendwie durchgehen. Nein, das ist nicht der Plan von Jesus, sondern er möchte mit deinem Leben arbeiten. Er möchte dich gebrauchen. Das ist so eine Riesenehre. Weil er bräuchte es nicht zu tun, aber er will es. Wow. Ich finde es so ein Privileg. Das ist der Unterschied. Und das ist, der Weg ist schmal, weil er fordert uns an jedem einzelnen Tag heraus. Warum machst du das, was du tust? Machst du es, weil du es immer so tust? Machst du es, weil es die anderen tun? Machst du es, weil es deine Eltern gesagt haben, es wäre gut, wenn du das tust? Oder machst du es, weil es Jesus dir gesagt hat? Das ist ein Riesenunterschied. Und da sind wir beim entscheidenden Punkt. Jetzt wissen wir, wer ist Jesus, wer ist der Weg, wie ist der Weg, er ist schmal und was ist der Weg. Und da können wir eine Lebenslinie aufzeichnen, oder? Machen hier Kreuz. Irgendwann ist dein Leben zu Ende. Das ist biblisch so verheißen. Gott hat gesagt, ja, irgendeinmal ist gut, ist okay. Und dann, wenn wir das gut gemacht haben, der Lauf vollendet, dann wissen wir, wo wir die Ewigkeit verbringen mit Jesus, oder? Stimmt ihr überein zu diesem Punkt? Jetzt, was ist hier in deiner Lebenslinie, was passiert da? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen, die wir erleben. Ich meine, irgendeinmal, jeder von uns geht zur Schule, oder? Macht eine Ausbildung. Da gibt es vielleicht einen Moment, wo wir heiraten. Da gibt es einen Moment, wo wir Kinder haben. Ich zeichne jetzt nicht 8, 9, 10 Kinder. 3 ist schon eine gute Zahl. Und dann geht es hier weiter. Dann sagen wir vielleicht, hey, es wäre noch gut, wenn ich ein Haus hätte. Das brauchst du einfach, weil du hast ja Kinder. Und das ist doch so ein klassisches Leben. Das läuft da einfach durch. Und für mich war immer faszinierend zu überlegen, wenn ich hier laufe, und ich bin dankbar, dass ich eine Ehe habe, ich bin dankbar, dass ich ein Kinder habe und sage, wow, das ist von Gott. Für mich hat beschäftigt, warum sieht denn das Leben meiner Nachbar genau gleich aus? Identisch. Der einzige Unterschied war der Sonntag. Kann doch nicht sein. Das sagt die Bibel doch was anderes. Aber mir fiel auf, einfach wenn ich jetzt so klassisch durchs Leben gehe, würde mein Leben genau die Kopie sein, jedes Nachbarn, der nichts mit Jesus am Hut hat. Und das sollte uns auch nicht irgendwo ein bisschen aufhorchen lassen. So, irgendetwas läuft da schief. Das kann doch gar nicht sein. Und damit meine ich nicht, dass all diese Sachen nicht gut sind. Aber damit meine ich, dass ich glaube, Gott hat eine ganz andere Sicht auf unser Leben. Diese Sicht hier, das ist die Welt. Und ja, wir leben in dieser Welt. Und das ist gut und es ist okay, wenn du eine Ausbildung machst, das ist gut und toll, wenn du heiratest und glücklich bist und Kinder hast, das ist der Hammer, wenn du sagst, nein, ich weiß, wir sollen ein Haus haben, das kommt hier hin und da bauen wir. Das gehört alles dazu, wir leben ja in dieser Welt. Gott kann uns das schenken. Frage ist, was haben wir für eine Herzenshaltung? Aber was ist denn die Sicht von Gott auf dein Leben? Und die ist ganz anders. Der sieht dich hier auf diesem Zahlenstrahl. Und er sagt, es gibt irgendwo einen Moment, da passiert was Entscheidendes in deinem Leben. Und alles vor diesem Moment hier, warst du verloren. Das ist alles vorher.
Und da verändert sich etwas. Jesus sagt selbst, du wirst von Neuem geboren werden. Und weil du von Neuem geboren bist, kommst du ins Reich Gottes. Und weil du von Neuem geboren bist, wirst du das Reich Gottes sehen. Also wenn das in deinem Leben hier passiert, dass du neu geboren wirst, oder aus Wasser und aus Geist, heißt in Johannes 3, wenn das passiert, dann verändert sich grundlegend etwas und du fängst die Sicht von Gott auf dein Leben zu kriegen. Eine andere Sicht. Nicht mehr diese Sicht, sondern diese Sicht. Die, die Gott hat. Und die läuft anders. Das hier oben wird nebensächlich. Jesus sagt selber, schaut die Vögel an. Schaut die Lilien an. Sorgt euch nicht. Trachtet nach dem Reich von Gott und all das wird euch zufallen. Darum geht es. Und was läuft denn hier ab? Und du kannst es in drei Bereiche zusammenfassen. Wenn jemand neu geboren wird, dann hat er drei Stadien, die er durchläuft. Als erstes ist er ein Baby im Glauben. Als zweites, dem sage ich Youngster. Und als drittes ein Vater. Und das ist das Ziel von Gott für dein Leben. Er möchte, dass du hierher kommst. Weil das ist deine Berufung. Dass du ein Vater wirst im Glauben. Wie wird man ein Vater? Richtig. Wie wird man ein Ehemann? Genau. Einfache Prinzipien. Und ich habe so viele angetroffen, wenn ich sage, was denkst du so geistlich gesehen? Baby, Youngster, Vater, wo stehst du? Und dann sind die vielleicht so 20, 30 Jahre im Glauben. Und dann heißt es, ja, ein Vater natürlich. Ich bin auch ein geistlicher Vater. Ich bin ein Ältester in der Gemeinde. Ich bin Prediger. Ja, wo sind denn deine Jünger? Ja, das ist aber so. Ich habe da eine kleine Gruppe. Ich mache da einen Alpha-Life-Kurs. Was auch immer. Aber ich merke, dieses Thema hier, es wird extrem verzerrt. Und wir dürfen es beim Namen nennen. Ein Vater wirst du, wie du es gesagt hast, durch Kinder. Du bist ein geistlicher Vater von jemandem. Du bejüngerst den mit dem Ziel, dass er auch zum Vater wird. Und keine Ahnung, du möchtest keinen Jünger, so wie du keine Kinder möchtest. Also ich glaube es mal nicht, aber ich möchte keine Kinder, die mit 40 noch zu Hause sind und sagen, Papa, ist der Hammer, ich habe Durst. Der Schweiß ist so ein Klassiker. Die haben das bis heute noch nicht gelernt. Ich versuche es wirklich. Vielleicht habt ihr mir ein paar Tipps. Die schauen mich an. Durst. Wie so viel fragt man? Ja, darf ich bitte Wasser? Das möchte ich mit 40 nicht mehr. Und eigentlich im Geistlichen ist es genau dasselbe. Du wirst einen Jünger senden. Dass er selbst Vater werden, selbst eine Familie gründen. Geh! Disziplin 1. Geh, predige, heile, setze frei, wecke auf, taufe und jetzt bist du Vater. Und dann denkst du, wow, jetzt bin ich gerade Großpapa geworden. Das ist auch eine Freude, wenn die Generationen entstehen. Darum geht es. Jesus möchte, dass du hierhin kommst. Aber ich sehe, dass das meistens nicht passiert. Und dass es nicht passiert, hat damit zu tun, wie wir Jüngerschaft leben in den Gemeinden. Was mir aufgefallen ist, also was mir sowieso passiert ist, irgendeinmal, ich sah nicht in vielen Gemeinden, das ist vielleicht ein Zufallsergebnis, aber irgendeinmal schlüpfen die aus dem Ei. Die werden neu geboren. Manchmal ein bisschen verkehrt, so, zack, 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 kommt mal ein Heiliger Geist, 5 Jahre später lassen sie sich taufen und nach 10 Jahren merken sie, ich habe nie Buße getan, sollte ich vielleicht auch noch tun, aber irgendeinmal passiert das. Und alle denken, wow, es hat nur 15 Jahre gedauert, das ist ja genial, das. Hä? Das ist eigentlich krass. Apostelgeschichte immer anders. Die wussten ganz genau, ganz klar, da wird gepredigt, da ist Glauben, da kommt Buße, da wird getauft und dann kommt der Heilige Geist. In einem kurzen Moment, Baby werden sie alle. Da sind die in dem Zustand. Und was mir aufgefallen ist, eigentlich, das ist wie normal. Von Baby zu Youngster, das ist ein normaler Prozess. Youngster werden sie auch alle. Du kannst in die Gemeinde gehen, du kannst Predigten hören, du kannst in eine Kleingruppe rein. Irgendeinmal, du kommst in den Status Youngster. 99%. Die schaffen das. Aber was mir aufgefallen ist, Vater werden sie nicht. Da stehen wir an in unserem klassischen Gemeindedenken. Weil wie wird in der Gemeinde investiert? Das kennt ihr sicher. Ich habe das gesehen, ich kam selbst zum Glauben und mein großer Wunsch war, ich wollte einen Mentor. Das war mein großer Wunsch. Da war aber keiner. Da habe ich angefangen, Leute zu fragen. Hatte ich einen Kleingruppenleiter. Da könnte es sein. Da war ein Vorbild für mich. Der kam nicht in die Gänge. Und das Baby, weißt du nicht, wie du das angehen sollst? Das ist komisch, kann doch nicht sein, dass ein Baby einen Vater sucht. Hast du das mal erlebt, oder? Irgendwo liegt ein Kind, krabbelt, sagt, was machst du? Ich suche Papi. Ja, such weiter, du schaffst das schon. Geh weiter! Gib nicht auf! 2 Straßen rechts! Es wird nicht geschehen. Babys brauchen was anderes, sie müssen gerufen werden. Da muss jemand kommen und sagen, weißt du was, ich bin dein Vater. Ich investiere in dich. Ich gebe mein Herz rein. Ich führe dich hierhin, egal was es kostet. Egal, wenn du als Teenager mir Bücher an den Kopf wirfst, ich glaube an dich. Das ist ein Vaterherz. Und wenn du in die Gemeinden schaust, also ich habe das da gesehen, okay, was machst du jetzt? Da gibt es die klassischen Kurse. Das sind Arme. Glaubenskurs 1, 2, 3, 4 und so. Und beim Glaubenskurs 5 bist du bereit, einen Dienst zu übernehmen. Dann bist du am Technikerpult. Oder du bist zum Parkplatz einweisen. Das ist da toll. Und das hat mich mega beschäftigt, dass ich in der Gemeinde war. Da war für mich mega klar, nein, das also für mich das hat auch wenig gematcht. Man hat mir immer gesagt, Pascal, Gott hat für dich so einen großen Plan. Der ist gewaltig, ist riesig. Da dachte ich mir, wow, das wird ja super. Hä? Soll er mir mal zeigen. Und dann wollte ich in der Gemeinde investieren. Habe ich gefragt, okay, wo habt ihr einen Dienst, wo kann ich mich reingeben und so. Und da so, ja, was kannst du gut? Ja, ich kann eigentlich noch gut vor Leuten sprechen und so. Ich denke, ich sollte auch schon predigen. Das wäre eigentlich schon passend. Klassisches Babyverhalten, Selbstüberschätzung. Aber die Antwort hat mich schon ein bisschen schockiert. Ja, nicht? Also, Kinder, die springen auch von 4 Meter runter. Die denken, nee, der kann nichts. Hast du schon mal ein Kind gesehen, das sich verletzt hat? Unmöglich, oder? Die Beine. Nein. Und dann sage ich, weißt du was, das ist ganz einfach. Das ist eine Demutschule. Kannst du jetzt mal 2 Jahre Parkplatz einweisen, dann kannst du 4 Jahre bei den Teenager arbeiten und dann kannst du noch das machen. Und wenn das gut läuft, in 10 Jahren kannst du einmal im Jahr predigen. Ich dachte, irgendetwas geht da schief. Irgendetwas kann nicht sein. Also das und ich merkte einfach, die Entwicklung hier nach vorne geschieht nicht. Es ist ein Zufallsprodukt. Irgendwann einmal hast du 1000 Predigen gehört, aber irgendwo bist du immer noch hier. Das ist eigentlich krass. Und wir müssen umdenken, wenn wir sehen wollen, dass wirklich Väter im Glauben entstehen. Ich spreche bewusst immer von Väter, spielt keine Rolle, sind auch alle Frauen mit inbegriffen. Väter und Mütter im Glauben, bitte nehmt es mir nicht übel. Es spielt keine Rolle, ihr seid genauso im Boot. Der Auftrag ist für jeden, egal welches Geschlecht. Aber wir müssen umdenken in der Art, wie wir es tun. Dass wir Menschen befähigen, dass sie dasselbe wieder bei dem Nächsten tun. Es geht nicht darum, dass du dein Kind dein Leben lang bekochst, sondern dass du deinem Kind beibringst zu kochen. Das ist der Unterschied. Und als Mama und Papa ist es für uns selbstverständlich. Aber in der Jüngerschaft ist es genau dasselbe. Und als ich das erkannt habe, dass da irgendetwas, irgendwo haben wir einen Knoten drin, und der war bei mir auch schon tief verankert, als wir vor ein paar Jahren angefangen haben, nee, wir müssen Jünger machen, aber wie? Der Knoten war drin. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, ja, wie kannst du das ändern? Und die Lösung ist eigentlich mega einfach. 1:1 Jüngerschaft. Du brauchst jemand, der dich bei der Hand nimmt und dir genau die Sachen zeigt, wie sie funktionieren. Ich habe 2 Sachen gesehen. Es gibt Menschen, die sind extrem initiativ. Und die extremen Initiativen, die schaffen vieles selbst zu entdecken. Kennst du sicher? Es gibt auch die Initiativen, die führen sich selbst zum Glauben. Ein Phänomen. Wir haben einen in Luzern. Der hat sich selbst zum Glauben geführt. Weil irgendeinmal auf YouTube Video entdeckt und da und jenes und oh ja, das ist es und so. Und dann hat er Torben entdeckt und der wusste ja, irgendeinmal hat er eine Vision. Klar, dann hat Jesus ihn gerufen, aber also, da war kein Mensch beteiligt. Und in der Vision wusste er, okay, jetzt muss ich alles auf Jesus setzen. Ging wieder ins Internet, hat wieder Videos entdeckt, dann sah er, dass in Barcelona ein Kickstart ist. Was macht er? Der bucht Tickets, um alleine auf Barcelona zu fliegen, am Kickstart, lässt sich da taufen, fliegt zurück in die Schweiz. In der Schweiz merkt er, okay, da fehlen trotzdem noch ein paar Punkte, ich habe, glaube ich, zu wenig Buße getan und so weiter. Und dann sucht er sich selbstständig eine Gemeinde, wo er sich reingibt. Also wie viele solche Zeugnisse kennst du? 0, hä? Ich habe Glück, habe ich eines. Und ich muss immer, das ist einfach eine initiative Persönlichkeit. Und initiative Persönlichkeit, also in der Schweiz, weiß nicht, wie in Deutschland ist, aber in der Schweiz, das ist gleich 0. Die meisten Schweizer sind total gewissenhaft. Das ist nicht initiativ. Das ist, da wird zuerst mal eine Liste gemacht mit Pro und Contra und so. Und da brauchst du jemanden, der kommt und sagt, hopp. Sonst, das, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Wie sagt man das in der Schweiz zum Sprichwort? So ein bisschen noch die Kultur rüberbringen. Aber der war initiativ. Und ich sah eigentlich, die initiativen Menschen, die sind total selten. Und die initiativen Menschen, irgendwie, manchmal über Umwegen, kommen die da nach vorne. Auch nicht immer. Aber sie haben die grundlegende Haltung im Herz, dass sie bereit sind, durch Mauern durchzurennen. Häufig auch Pioniere. Aber die sind selten. Also wissen wir eigentlich, dieses Konzept funktioniert zum Großteil nicht. Also müssen wir doch anders vorgehen. Und das ist die 1:1 Jüngerschaft. Das ist ein Mentoring, haben wir angefangen in Luzern. Wirklich mit Leuten an der Hand zu nehmen und die Themen durchzugehen und wirklich immer mit Aufträgen zu schauen, dass sie selbst umsetzen. Und das hat vieles verändert. Das war mega ermutigend. Als wir das angefangen haben in Luzern, habe ich echt gesehen, wie Leute, die kannten wir schon länger, ohne Veränderung oder immer dieselben Probleme, und plötzlich wurden da Mauern weggesprengt. Und die haben das selbst von sich erzählt. So, in einer kurzen Zeit konntest du mit denen durchstarten. Die waren in den Startlöchern. Die waren zum Teil schon ein paar Jahre hier. Die brauchten nur noch einen kleinen Schubs, das zu gehen. Und das ist wirklich die Lösung dahinter. Jesus hat es vorgelebt. Hat eigentlich gezeigt, ihr braucht Jüngerschaft. Es gibt den Moment, wo die Jünger von Jesus versuchen, bei einem mondsüchtigen Mann oder Buben einen Dämon auszutreiben. Das geht nicht. Und als sie zu Jesus zurückkommen, die Reaktion von Jesus war ja noch krass. Er hat gesagt, ihr habt zu wenig Glauben. Und das geschieht, wenn du einen Mentor hast in deinem Leben, der da reinwirkt. Der setzt dir auch mal den Finger auf Stellen in deinem Leben, wo es weh tut. Sagt, hey, das ist der Punkt, das musst du verändern. Und wenn du das veränderst, dann wirst du den nächsten Schritt auf dem Weg machen. Wir brauchen Menschen, die uns wirklich ins Leben sprechen, die auch dieses Anrecht haben. Und das schmerzt, ganz klar. Aber es ist ein Riesensegen, wenn wir das zulassen. Weil dann werden wir in diese Berufung zum Vater, zur Mutter zu werden, einen Jünger an der Hand zu haben, wir werden da reinwachsen, ganz klar. Es geht gar nicht anders. Ja, Mentoring ist so ein Riesenbegriff und ich möchte den gerne ein bisschen abgrenzen. Im Mentoring, wenn wir davon sprechen, geht es ganz klar darum, es geht darum, jemanden zu befähigen. Und das habe ich auch oft gesehen, dass viele, die wünschen sich einfach gerne einen Mentor. Ist irgendwo schön. Du hast da jemanden, mit dem kannst du regelmäßig sprechen, ein bisschen über Herzensangelegenheiten, sagst, ja, das beschäftigt mich ein bisschen, und dann sagt, ja, okay, ja, bam, 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 hast du vielleicht 2, 3 gute Ratschläge. Wer hat das nicht gerne, einen Ratgeber in seinem Leben? Aber in einem Mentoring, in der Jüngerschaft geht es nicht darum, dass jemand einen Mentor hat, sondern dass er selbst zum Mentor wird. Das ist ein Umdenken. Und ich habe zum Teil, ich habe angefangen, als ich gestartet habe, selbst habe ich Jünger berufen. Und ich hatte nach kurzer Zeit 6 Jünger an der Hand. Und dann sah ich, dass ich einzelne Jünger, ich musste das, die Jüngerschaft wie wieder abbrechen, beenden. Weil deren Motivation war nicht zum Mentor zu werden, sondern einen Mentor zu haben. Und das ist nicht die Vision dahinter. Da investierst du eigentlich dein Leben Zeit, aber du weißt, dieses Kind, das wird niemals ausziehen. Nie, das wird 40 Jahre bei dir wohnen. Solange der Kühlschrank Essen hat, wird es da sein. Und es wird super finden bei dir. Und die sind sogar dankbar. Aber im Denken verändert sich nichts. Mentoring geht darum, dass du einen Jünger befähigst und trainierst, dasselbe zu tun, wie du mit ihm tust. Das ist mal der Grundgedanke, der klar sein muss. Dann das Zweite ist, Mentoring hat Konzept. Es hat eine Struktur. Das fordert auch schon viele heraus. Habt ihr schon zu vieles gehört? Ja, Jüngerschaft, das ist einfach der Heilige Geist. Ich bin da total unvorbereitet. Ich treffe mich mit der Person und dann wird das irgendwie geführt. Und ja, das kann so sein, das kann mal so geschehen. Aber wenn du wirklich in einem Mentoring, in der Jüngerschaft Qualität haben möchtest, die auch ermöglicht, dass Generationen entstehen, brauchst du ein Konzept. Das geht anders nicht. Wie das genau aussieht, werden wir morgen anschauen. Dann der zweite große Stolperstein ist, dass Mentoring einseitig ist. Auch ein mega häufiger Fehler. Häufig haben wir Menschen, gerade, also Schweiz ist so, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber Schweiz ist so, wir möchten immer auf Augenhöhe sein. Das ist immer, ja, komm, wir treffen uns regelmäßig und dann sprechen wir uns gegenseitig ins Leben. Kennt ihr das? Wenn ihr das nicht kennt, müsst ihr sagen, dann sagt ihr, Pascal, das ist eure Schweizer Krankheit, das interessiert uns nicht. Aber in der Schweiz ist es wirklich durch und durch drin. Das ist wirklich das Gegenseitige und gegenseitig ins Leben sprechen und das funktioniert nicht. Mentoring ist immer einseitig. Und wenn du das nicht einseitig handhabst, dann wird das wirklich, es wird nicht gesund sein. Weil es ist immer, du kannst dann auch gar nicht ermahnen, deinen Jünger. Weil du kannst ja verlassen, wenn du ermahnst, kommt eine Ermahnung zurück. Weil er denkt, es ist ja beidseitig. Also ja, gestern hättest du sollen, ja, und du hättest auch sollen. Ja, so läuft das. Das ist wirklich, das ist für viele, gerade erwachsene Menschen, ist das zum Teil schwer, auch wirklich zu sagen, okay, jetzt nehme ich einfach an. Und sagen, nein. Und ich sage das auch mega bewusst mit Leuten, denen ich Jüngerschaft drin bin, sage, weißt du, es ist ein Dienst an dir, ein Liebesdienst. Ich diene dir. Es ist nicht, ich überhebe mich über dich. Es ist nicht so, ich ändere nicht die Augenhöhe, dass ich jetzt höher stehe und ich bin jetzt der Boss oder irgendetwas und du bist was Schlechteres, sondern es ist aus der Sicht von Jesus. Und was hat Jesus gemacht? Er hat sich erniedrigt. Es ist Augenhöhe, weil du dich erniedrigst. Du dienst deinem Jünger. und nicht er dir. Und das ist der große Unterschied. Und es gibt nichts, wo er tun könnte, um deine Arbeit zu vergelten. Weil es ist ein Liebesdienst. Das Einzige, was ihm bleibt, ist dankbar zu sein. Und das ist eine gute Eigenschaft. Wenn du einen Jünger hast, der dankbar ist, das ist ein super Kriterium, wo du siehst, okay, da lohnt es sich zu investieren. Aber das zu sehen, nicht Augenhöhe zu haben miteinander, ermöglicht überhaupt ein Mentoring. Denn was mir ganz wichtig zu sagen ist, ist auch, was ist Mentoring nicht? Ist auch sehr wichtig. Was Mentoring nicht ist, ist Seelsorge. Da kannst du dich verlieren. Wenn du mit jemandem eine Jüngerschaft startest und im Mentoring unterwegs bist, dann ist das Risiko vorhanden, dass da irgendwo ein Prozess aufpoppt. Im Idealfall kannst du ihm einfach alles lernen. Und umso jünger deine Jünger sind, umso mehr funktioniert das. Ist ja effektiv so. Wenn du einen 18-jährigen Jünger hast, frisch im Glauben, frisch getauft, die haben noch keinen Rucksack vom Leben dabei, wenn dann ein ganz kleiner. Und da kannst du einfach, da läuft das durch. Aber was ist, wenn du jemanden mentorst, der 50 Jahre alt ist, 60 Jahre alt ist? Habe ich bis jetzt fast immer gehabt, dass da wirklich, da poppen Prozesse auf. Dem Moment, wo du Tempo gibst im Mentoring und sagst, hey, komm, jetzt legen wir mal los. Der macht puff. Du sagst, oh, okay, stopp. Da brauchst du Seelsorge. Und was nicht passieren darf, ist, dass du Seelsorge und Mentoring vermischt. Weil du verlierst das ganze Tempo. Du verlierst die Klarheit im Prozess. Ich trenne das immer. Wenn ich merke, jetzt braucht es Seelsorge, sage ich, okay, stopp. Jetzt unterbrechen wir das Mentoring, vielleicht für 2, 3, 4 Wochen, 2 Monate, was es auch braucht. Und wir gehen gezielt in Seelsorge rein. Bis das Thema gelöst ist. Erst dann können wir weitergehen. Und nur das Trennen wird dir mega helfen. Du bleibst einfach klar in den Prozessen. Weil wenn du das nicht tust, geschieht Folgendes. Beim ersten Move, wo das aufpoppt, wechselst du den Modus, unbewusst. Und du fängst an, plötzlich Seelsorge zu betreiben. Und Seelsorge kannst du ein Leben lang machen. Wenn du da nicht bewusst sagst, stopp, Mentoring beenden oder pausieren und Mentoring wieder aufnehmen, dann wird sich das total verwässern. Du wirst nicht mehr zurückkommen. Deshalb habe ich immer mega bewusst, Mentoring ist keine Seelsorge. Lass das da raus, trennt das, mach das separat. Lagert das aus. Es muss nicht da drin sein. Und das Zweite, was es nicht ist, es ist kein Coaching. Ich sage so etwas, was man gerne verwechselt. Sagt, okay, ja, das bist du jetzt mein Coach oder bist du mein Mentor. Ja, was ist denn der Unterschied zwischen Coach und Mentor? Weiß das jemand? Sind ja so Modebegriffe. Ja, das habe ich zu viel gebraucht. Hat einen ganz entscheidenden Unterschied. Ein Coach ist extern. Ein Coach ist eigentlich extern. Extern bedeutet, also wenn man von der Geschäftswelt kommt, ein Coach kommt von einer anderen Firma, ist ein Unternehmensberater, das ist jemand, der viel verdient, weil er hohe Stundensätze hat. Da sagt die Firma, weißt du was, wir brauchen jemanden und der Prophet im eigenen Land, der wird ja nicht gehört, dann holen wir doch einen Coach. Und da kommt er rein und schaut ein bisschen zu und am Schluss hat er eine fancy PowerPoint-Präsentation und sagt, ja, und alle, wow, das war jetzt wirklich augenöffnend. Und da machen sie genau gleich weiter. Das macht ein Coach. Coach ist extern. Und ein Coach ist ganz wichtig, der ist beratend. Der gibt Tipps. Was du mit den Tipps machst, das ist dem egal. Und ein Mentor ist eben intern. Und er ist nicht beratend. Sondern er hat effektiv, wenn du dir einen Mentor suchst, dann gibst du dem eine Berechtigung in Autorität, dir ins Leben zu sprechen. Und das erwarte ich auch. Wenn ich jemanden mentore und ich gebe dem eine Aufgabe, dann erwarte ich, dass der das umsetzt. Er hat mir ja, ich investiere meine Zeit. Und er hat mir das als erstes zugestanden, gesagt, ja, ich möchte dich als Mentor. Und sage, okay, bist du bereit, das auch umzusetzen? Und ich werde dem Aufgaben stellen. Und die sind nicht immer einfach. Gerade vor 2 Wochen mit jemandem telefoniert, gesagt, okay, schauen wir dein Gebetsleben an. Wann hast du das letzte Mal gefastet? Oh, ich habe noch nie gefastet. Simple Lösung. Auf nächste Woche gehst ins Gebet und stellst Gott, was waren es, 2, 3 Fragen. Haben gesagt, du sollst Gott fragen, wann, wie und wie lange sollst du fasten? Das ist immer super, weil dann können sie dir nicht vorwerfen, dass du religiös bist oder Leistung. Weil sie müssen Gott fragen. Und das Schöne ist, Jesus hat ja gesagt, wir sollen fasten. Du weißt, Gott wird ihm eine Zeit aufs Herz legen. Wenn der kommt und sagt, ja, ich habe mir gesagt, ich soll nicht fasten. Ich bin ausgenommen davon. Ja, ich glaube, du gehst noch eine Woche ins Gebet, bis du die Antwort hast. Das ist das Schöne daran. Aber das war eine Challenge. Und dann kam der und sagte, ja, ich hab mir gedacht, er kommt mit einem Tag. Kommt und sagt, ja, ich habe aufs Herz 3 Tage, dann mache ich das und so. Ja, wow, stark, ja. Aber das sind Herausforderungen und wirklich das auch reingeben, dass ein Mentor macht das. Und wenn die Aufgabe nicht gelöst ist, dann kannst du nicht weitermachen. Dann sage ich auch, okay, hast du nicht umgesetzt? Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich gebe dir eine Woche mehr Zeit. Hat es offenbar nicht gereicht. Und dann erschrecken die. Wir können doch nicht nach 2 Minuten unser Gespräch beenden. Ja, über was sollen wir sprechen? Über die nicht gelöste Aufgabe. Und das ist der Unterschied. Ein Coach könnte das nie tun, aber als Mentor kannst du das erwarten. Und warum? Weil du machst es, um ihn hier nach vorne bringen. Und das wird ihn was kosten. Das ist nicht einfach. Das ist eine hohe Bereitschaft. Als ich ganz frisch anfing mit dem Jüngerschaftsauftrag, da kam jemand, der war da wirklich um Jahre voraus und hat gesagt, weißt du, Pascal, wenn ich mich mit einem Jünger treffe, mache ich das immer morgens um 5. Ich, was? Welche Zeit? Ja, um 5. Weißt du, stehst um 5 auf? Ja, weißt du, wenn ich um 5 mich treffe, dann weiß ich, dass es dem wirklich ernst ist. Also ich mache das jetzt nicht so, aber ich finde den Gedanken dahinter gut. Der ist wertvoll. Oder? Wirklich die Herzenshaltung zu checken. Warum macht er das mit? Will er das überhaupt? Macht es einfach zu mir. Ich hatte auch Leute, die waren mit mir in Mentoring, zu mir eine Freude zu machen. Das heißt, komm, mach dich zum Jünger. Ja, voll Pascal. Eigentlich haben sie es dir zuliebe getan. Und da kommst du nicht vorwärts. Es klappt nicht. Und das ist Mentoring. Oder eben nicht. Eben, es ist nicht Seelsorge, es ist nicht Coaching. Es hat Konzept und es ist einseitig. Und wenn du dich an diese 4 halten kannst, wirst du sehen, dass selbst wenn du als Mentor unterwegs bist, dass du wirklich Qualität und Effizienz hast. Das wird dich mega freisetzen darin. Das ganze Ziel, wenn du jemanden begleitest, um ihn hier nach vorne zu bringen, ist eigentlich, seine Sicht zu öffnen. Eigentlich, wenn ich jemanden hier nach vorne bringe, möchte ich ihm die Sicht eines Jüngermachers vermitteln. Und das ist so die hohe Schule. Wenn du wirklich darin angekommen bist, als Jüngermacher unterwegs zu sein, dann wirst du diese Lebenslinie plötzlich anders anschauen. Nicht mehr gleich. Und zwar die Sicht eines Jüngermachers ist so, es gibt ja irgendwo diesen Moment, wo jemand zum Glauben kommt und er sagt, eigentlich muss ich das so anschauen. Ich nenne das den Erntetrichter. Erntetrichter. Weil der Jüngermacher weiß, hier, das ist der Touchpoint, hier prallen die Menschen auf, werden neu geboren und wieder zurück ins neue Leben gespickt, geschossen. Schon geht's los. Und da vorne kommen die Menschen rein und da hinten wachsen sie. Und die haben mehrere Phasen auf beiden Seiten. Sie haben Phasen, bevor sie zum Glauben kommen, und Phasen nachher. Und du musst beide Seiten im Blick haben, als Jünger machen. Beide Seiten sind wichtiger. Die Phasen nachher haben wir schon besprochen. Es gibt das Baby, der Youngster, der Vater. Das Ziel ist, jeden hier nach hinten zu entwickeln. Und logischerweise sollte es da plötzlich am meisten haben, weil ja alle zu Väter werden und Mütter im Glauben. Ja, was ist denn vorher? Und das wird dich wirklich, es wird eigentlich dein Vorgehen auch, wenn du mit Leuten unterwegs bist, verändern, wenn du wirklich da ganz klar diese Sicht kriegst, wie entwickelt sich jemand im Leben? Das ist nämlich der Weg, der Jesus vorgelebt hat. Es gibt den Moment, wo jemand noch nicht offen ist. Kennen wir alle. War ich auch so, 22 Jahre meines Lebens, wollte ich nichts wissen. Das ist aber ein Moment, das ist eine Phase. Wenn jemand mit 15 mit mir gesprochen hätte und gesagt, okay, der will nichts von Gott wissen, der kennt die Weihnachtsgeschichte und das ist es, der weiß, wenn die Schäfchen kommen, geht es noch 5 Minuten, bis die Geschenke gibt, dann, wenn das jemand mit mir mit 15 gemacht hätte und gesagt, okay, der ist nicht offen, lassen wir weg, dann hätte ich heute ein Problem, wäre ich nicht hier. Deshalb sage ich mega gerne, diese Phase ist nicht offen, sondern noch nicht offen. So dürfen wir auch denken. Es gibt Momente, wo wir Leute treffen und sie sind noch nicht offen. Hatten wir alle auch. Aber dann verändert sich etwas. Dann wird jemand offen. Plötzlich kommt was. Jesus sagt, sie glauben nicht, weil sie ihre Augen verschlossen sind, ihre Ohren verschlossen sind und ihr Herzen verstockt. Und da kommt der Heilige Geist und bearbeitet dein Herz. Und plötzlich bist du offen. Was machst du, wenn du offen bist? Wie bitte? Man sucht, ja, genau. Es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann, oder? Ich habe eigentlich in dem Zustand angefangen, Bibel zu lesen. Und die führt einem dahin, in die dritte Phase, wenn jemand bußfertig ist, wenn jemand bereit ist. Oder der Heilige Geist ist am Wirken, er überführt dich von Sünden, jetzt wird es unangenehm, jetzt muss sich was verändern. Und so geschieht das. Wir hatten das gerade vor, jetzt letztes Wochenende in Luzern, und zwar eine, die mit uns unterwegs ist, die hat eigentlich schon seit 2,5 Jahren hatte sie mit einem Mann Kontakt aus ihrem alten Leben. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die waren ab und zu gemeinsam im Ausgang oder so. Die hatten einfach da einen Schnittpunkt und irgendwie, die sind in Kontakt geblieben. Die hat ihnen immer wieder was geschickt. Aber der war immer hier. Ging nichts. Aber weil sie sehr evangelistisch ist, kam da so alle 2-3 Monate kam was, ein Link, ein Video, mal was erzählen und plötzlich hat sich was bei ihm verändert. Der hat nämlich was gesehen. Es war kein Video. Der hat gesehen, dass diese Frau von Sachen frei wurde, die er selbst damit kämpft. Und das ist ein wichtiger Punkt. Du kannst das Evangelium lange predigen. Wenn dein Leben nicht das Evangelium erzählt, ist das nicht glaubwürdig. Es muss übereinstimmen. Jetzt gibt es die Menschen, die sagen, ja, mein Leben ist schon Zeugnis genug. Das ist schön. Aber wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Es gehört zusammen. Es genügt auch nicht, wenn du das Evangelium predigst, aber es nicht lebst. Die werden das durchschauen. Die Welt ist mega gut in dem. Die haben dann wie einen Riecher. Aber du erzählst mir von Jesus. Ja. Dein Leben ist mit Jesus. Ja, ich habe also schon genug Probleme. So in dem Stil. Ja? Wenn wir wirklich nicht in dieser Freiheit drin sind, die Jesus uns versprochen hat, wenn wir nicht in dieser Fülle drin sind, warum sollte jemand wollen, mit Jesus unterwegs zu sein? Wenn du den 52-jährigen deprimierten Christ bist, der ein Burnout hat, ja, genau nach dem habe ich gesucht. Das ist genau das. Es ist nicht besser, aber irgendwie schöner. Hä? Sehr, morgen immer noch Mühe aufzustehen, aber wenigstens bin ich nicht alleine. Da ist noch ein zweiter bei mir, Jesus. Wir haben einen Türrahmen. Ja, komm, du schaffst das, wird super. Heute, ja, Kraft ist im Herrn. Nein, das Leben muss das Evangelium zeigen und diese Erwartung habe ich. Auch an mich, ich habe gesagt, nein, ich, jeden Bereich meines Lebens soll durchdrungen werden von Evangelium. Ich will das selbst. Wenn du was findest, da gibt es so viele Verheißungen in der Bibel. Erwarte, dass die in deinem Leben sind. Streb nach denen. Sei authentisch. Wir müssen nicht was den Leuten erzählen, was du selbst nicht erlebst. Aber in dieser Herzenshaltung, es erleben zu wollen, dieser Liebe zu Jesus, sagen, ja, dieser Jesus ist nicht einfach irgendjemand Unbekannten, der ich mal was von ihm gehört, so tolle Lehrsätze und so. Das ist Gandhi. Gandhi hat tolle Sätze und den, irgendwo habe ich in der Schule mal einen Film von ihm gesehen. Ja, wow, das ist schon beeindruckend. Nein, Jesus ist persönlich. Der ist persönlich. Und wenn du den nicht persönlich erlebst, und nicht eine Beziehung zu ihm hast, und er nicht der König in deinem Leben ist, warum sollten die dir das glauben? Wie soll das gehen? Sagen, ja, war super. Also ich finde das mega schlimm. Wie viel habe ich auf der Straße gehört, wie jemand sagt, ja, weißt du, Gott will eine Beziehung mit dir haben. Und ich bin so, ja, hast du wirklich eine Beziehung mit Gott? Also das klingt jetzt mega krass, wenn ich das so sage, aber wirklich hinterfragt euch. Das fängt da an. Du kannst nicht von jemandem sagen, ja, das ist wie wenn meine Ehe in Scherben liegt und ich gehe zu jemandem und sage, weißt du was, du solltest echt heiraten. Ich sage, ja, Pascal, aber das, jedes Mal, wenn wir zusammen weg sind, da jammerst du. Das ist kein Zeugnis, oder? Wenn du mich hörst, von der Ehe zu sprechen, das ist Freude. Sag, ey, das ist das Beste, was ich machen konnte. Das ist das größte Geschenk, eine Frau zu haben. Was für eine Frau, das ist der größte Segen in meinem Leben. Die hat mich geschliffen, oder? Ich wäre nicht hier ohne sie. Heiratet endlich. Dann sage ich, ja voll, ja, ich heirate auch. Ich hatte schon solche Auslöser bei der Arbeit dazu mal. Da habe ich so begeistert von der Ehe gesprochen, da ging einer nach der anderen aufs Standesamt. Ja, ich muss auch heiraten. Das ist toll. Das muss was Geniales sein. Ja, aber sprich so von Jesus. Sag, das ist eine Beziehung. Aber die Beziehung musst du leben. Wenn du Gott nicht hörst, dann geh so lange ins Gebet, bis du ihn hörst. Das ist nicht glaubwürdig. Wenn du sagst, ja, Gott will eine Beziehung mit dir. Ah, wirklich? Okay, ja, du hast eine Beziehung mit Gott. Die scheint wirklich sehr prägend zu sein in deinem Leben. Da geht's hinein, oder? Du kannst das nicht rüberbringen, wenn du das selbst nicht lebst. Und das ist mit den offenen Personen. Und zurück zum Thema zu kommen, ein bisschen abgedriftet, ja. Aber dieser Mann, 2,5 Jahre hat die ihm gesendet und eigentlich das große Zeugnis ist, die hat das Evangelium gesendet, aber ihr Leben hat das Evangelium bestätigt. Und vor 3 Monaten kam der da nach vorne, der wurde offen, fing an, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Als er das getan hat, hat sie ihm das Evangelium erklärt mit Cups und Cookies. Das hat in ihm mega viel ausgelöst, weil bis dahin hat er nur gewusst, ich habe Probleme in meinem Leben. Und plötzlich erkannte er, ich brauche Vergebung. Und vor 2 Wochen hat sie mit mir gesprochen und gesagt, Pascal, der ist sich auf die Buße am Vorbereiten. Sag ich, ja, mega. Ja, der schreibt sich jetzt Sünden auf, er schreibt sich die Lebensgeschichte auf. Und ja, dem geht's nicht gut. Der muss sofort getauft werden. Da habe ich ihr gesagt, nein, der ist jetzt hier drin. Lass den ein bisschen. Das muss unangenehm sein. Das muss was auslösen. Alle möchten sofort aus diesem Zustand raus sein, aber lass den in dem Zustand, bis wir wissen, jetzt ist es die Zeit da. Am Samstag haben wir ihn getauft, letzten Samstag. Und zwar mega stark. Wir waren mit ihm in der Buße drin, 3 Stunden. Freisetzung. Wirklich schön, hast du gesehen, da geht was. Der war am Schluss völlig so, wow, was ist da passiert? Ins Wasser getauft, Heiliger Geist gekommen, Sprachengebet gekommen, mega Freude da. Und jetzt muss er anfangen zu laufen. Ein Jüngermacher hat gelernt, das zu sehen. Er hat gelernt, er ist irgendwo beauftragt. Du bist mit deinem Leben an einem Punkt hingesetzt von Jesus. Und da, wo du bist, hast du Menschen links auf dieser Seite und hast Menschen rechts. Und wenn du willst, dass die sich entwickeln, so wie es Jesus dir gesagt hat, sollst du es tun. Er hat gesagt, oder? Disziplin 5, mach zu Jünger. Wenn du das willst, dann musst du wissen, wo die stehen. Und dann gibst du dich da rein. Aber du musst jetzt erstmal herausfinden, wie viele kenne ich, die sind seit 10 Jahren für Leute am Beten. Und er sagt, ja, hast du mal mit ihnen über Jesus gesprochen? Ach nein, nicht, nein. Muss ich das? Ja, ja, schon viele über Jesus gesprochen. Hast du das Evangelium erklärt? Ah, nein, nein. Nein, nein, habe ich nicht. Ja, dann weißt du nie, wo die stehen. Wie findest du raus, ob jemand noch nicht offen oder bußfertig ist? Wie findest du das raus? Du fragst ihn. Ja, das ist einfach. Das ist so einfach. Aber meistens, das ist die Frage, die niemand traut stellen. Also das ist wirklich, das ist der Hammer. Das sehe ich immer wieder. Wenn du jemanden zum Jüngermacher machst, dann fangen die an, das Evangelium zu verkünden. Aber am Ende, die eine Frage zu stellen, das ist wirklich, das ist zu viel. Hast du das die Frage gestellt? Ja, welche Frage? Oh, das habe ich vergessen. Wie kannst du das vergessen? Die eine Frage. Was machst du jetzt? Willst du das auch? Und dann weißt du, wo er steht. Er wird es dir sagen. Der wird dir sagen, weißt du, das ist alles einleuchtend. Aber na, dann weißt du es noch nicht offen. Also, es ist mega einleuchtend und so. Aber und erwarte nicht, dass wenn der das Evangelium hört, dass der direkt da ins Wasser hüpft. Aber vielleicht... Der Glaube kommt aus der Predigt. Wenn du dem das Evangelium verkündest, da entsteht was. Da setzt du einen Samen rein. Oder? Und dann muss mit ihm weitergehen. Weiter ins Wort. Und du fängst sie langsam hier durchzuführen. Darum geht es. Als Jüngermacher hast du genau das gelernt. Und das werden wir die nächsten 2 Tage anschauen. Du wirst lernen die nächsten 2 Tage, wie du dich da durcharbeitest. Nicht in allen Details, aber du wirst so wirklich ein bisschen so das Grundzeug mitkriegen. Und es ist nur so viel wert, wie du bereit bist, selbst reinzugeben. Wie du bereit bist, wirklich auch umzusetzen. Du kannst jetzt mit dem, was du heute gehört hast, nach Hause gehen, hast schöne Notizen gemacht, aber wenn das Notizen bleiben, nichts wert. Geh doch nach Hause und mach eine Liste von Leuten. Wo stehen die? Das werden die nächsten 2 Tage tun. Jetzt heute war viel Gerede. Morgen kommt die auch zum Einsatz. Werden wir zusammenarbeiten. Mhm. Wie machen wir das? Mhm. Er hat gesagt, im Grundsatz ist unsere Aufgabe, das Reich Gottes zu demonstrieren. Ja. Mhm. Ja, genau. Ob man jetzt auf der Straße der andere betet, das Evangelium weitergeben, ja, mit Jesus weitergeben, das ist die einzige Chance. Mhm. Denk an die 5 Disziplinen. Ja. Bei Jesus sein, ja. Disziplin 1 gehen, predigen, Kraftwirkungen, Heilen freisetzen, auferwecken. Und es bleiben noch zwei Disziplinen. Ich werde sie noch ein paar Mal wiederholen. Aber zu merken, Jesus hat uns in alle fünf Disziplinen gerufen. Alle. Und das Schöne ist, wir wachsen da rein. Wie habe ich angefangen? Ich habe angefangen, Bibel zu lesen. Ein bisschen zu beten. Okay, da muss mehr sein. Vielleicht gehst du mal irgendwo hin auf die Straße. Fragst mal nach Schmerzen. So geht es. Erklärst das Evangelium. Dann taufst du mal jemanden, merkst, okay, das war zu früh. Hat gepasst, Gott ist da mega gnädig, ist der Hammer. Plötzlich hast du jemanden, der muss irgendwie bejüngern. Und da bist du froh, wenn du weißt, wie. Und ich sehe, die ersten vier, die kriegst du irgendwo hin. Aber das fünfte, das ist wie so ein Next Step. Und da möchten wir euch mitnehmen, die nächsten Tage. Wirklich, dass ihr da, was machst du jetzt? Oder? Jetzt hat der Hund die Katze erwischt. Machst du jetzt mit der? Das ist das Ziel, oder? Das ist mir mega Anliegen, ja. Herr Felix, könntest du noch was spielen zum Schluss? Ich möchte zum Abschluss wirklich, dass jeder von euch sich überlegt. Du siehst hier, was im Leben auf dich zukommt. Du siehst die Sicht der Welt, die Sicht von Gott darin. Du siehst, was Jesus gesagt hat, wir sollen nach dem streben und dass wir zufallen. Manchmal machen wir das Umgekehrte. Aber mir ist für heute mega wichtig, dass du für dich das ehrlich beantwortest. Wo stehe ich? Wo ist meine Priorität im Leben? Was ist es? Sind es die Kinder? Familie, die Ehe, es ist die Ausbildung, der Beruf, es ist das Haus, es ist das Reich von Gott. Wo stehe ich hier? Bin ich schon da angekommen, wo Jesus mich haben will? Als Jüngermacher. Nicht als jemand, der Weisen erzeugt, der Menschen zum Glauben führt, aber sie nachher liegen lässt und hofft, dass die irgendwo zu einem Papa kriechen und sagen, ja, du schaffst es, geh. Du findest deinen Vater. Ich weiß es. Nein, wirklich. Bist du in dieser Berufung angekommen, weil Jesus möchte dich fürs Ganze brauchen. Jeden. Es ist egal, was du für einen Hintergrund hast. Egal, was du schon erlebt hast. Ob du gut oder schlecht bist. Stark oder schwach. Spielt keine Rolle. Gar keine. Aber beantworte das für dich ganz ehrlich. Wo stehst du da? Bist du ein Baby? Bist du ein Youngster? Weißt du, wie man so Jünger macht? Was ist dir wichtiger? Und bist du bereit, Kingdom First zu leben? Alles für Gott, weil er alles für dich gegeben hat. Alles. Dein Leben. Das ist das Kleinste, was wir zurückgeben können. Ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass du jetzt zu uns sprichst. Ich danke dir, dass wir dich kennen, dass du uns gerufen hast, aus dieser Verlorenheit, dass du uns gerufen hast, in das Leben mit dir, in die Fülle deines Evangeliums, dass du uns frei gemacht hast im Leben. Und ich danke dir, dass du mir aufzeigst, wo ich jetzt stehe, dass du wirklich hervorholst, wo ich selbst Lücken habe in meinem Leben, wo das Evangelium nicht sichtbar ist durch mein Leben, wo ich Kompromisse eingegangen bin, wo du nicht herrschst und nicht König bist, zeig es mir jetzt auf. Lass es mich erkennen und lass mich Buße darüber tun. Amen. Ah, voll, ja. Also die nächsten zwei Tage werden so sein, wir werden uns um 10 am Morgen treffen und dann eigentlich immer mit kurzen Teachings und Anwendung arbeiten. Wir werden am Morgen 3 Blöcke haben und am Sonntag 3 Blöcke. Wir werden zusammen Mittagessen und das Ziel ist, dass wir so um 5 Uhr landen können gemeinsam. So. Von den Themen her werden wir uns da wirklich durcharbeiten. Das Ziel ist es wirklich, ich habe das bei mir selbst gemerkt, es geht darum, unser Denken zu verändern. Wenn es darum geht, ein jünger Macher zu sein, dann müssen wir komplett anders denken, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Gerade mit einem klassischen Gemeindevergangenheit, ich habe das auch. Sachen anders anzugehen. Und das werden wir die nächsten Tage anschauen. Wir werden auch schauen, wie funktioniert zum Beispiel ein Mentoring, wie funktioniert ein Gespräch, was sind die Themen darin. Wir werden direkt miteinander praktisch werden, auch Rollenspiele machen, dass du in Sicherheit kriegst, dass du mal merkst, es ist viel einfacher, als man sich meistens denkt. Das ist nämlich für jeden, nicht für wenige. Ich freue mich.
Ja.